Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen, hier ist er wieder, der Wende-Podcast. Herzlich willkommen, unser Michael Klein.
Guten Morgen, guten Tag, hallo.
Guten Tag, im Westen. Ja, im Westen sitzt er in der Nähe von Köln, jetzt zugeschaltet. Und meine Wenigkeit meldet sich live aus dem Osten.
Ach, der André Hart aus dem Osten, Wahnsinn.
Ja. Hart aus dem Osten. Und ich bin hier total im Stress. Sendung ist gerade vorbei. Wir machen ja nebenbei noch eine kleine Radiosendung für alle die jetzt sich völlig zufällig in diesem Podcast verirrt haben. Eine Morgensendung kurz nach 10. Jetzt kam noch die Social Media Abteilung und die wollten unbedingt noch ein Video machen. Wie hast du den 9. November 1989 erlebt? Also so ganz persönliche Erlebnisse schildern, wie das war, wie ich das erlebt habe. Und das habe ich eben schnell noch in die Kamera erzählt und deswegen zack, jetzt dich anrufen. Wie war das bei dir eigentlich? Ja, das ist ja das Thema dieser Tage. Jubiläumsherbst, 30 Jahre. Heute übrigens, wo wir jetzt unseren kleinen Podcast aufzeichnen, ist es der 8. November. Darf ich ja verraten, oder? Darf ich das verraten?
Michael, ja. Ich wollte gerade sagen, wir sind einen Tag vorher sozusagen.
Hallo, natürlich. Wir haben um Meinungsfreiheit gekämpft damals. Ja, wir dürfen heute sagen, was wir wollen. Auch wenn, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, 25% der Deutschen der Meinung sind, die Meinungsfreiheit hätte sich eingeschränkt seitdem.
Aha.
Unfassbar. Im Osten sind es sogar noch mehr. Unfassbar. Also es gibt wirklich Leute, und das gar nicht mal wenig, die wirklich glauben, sie dürften heute weniger offen ihre Meinung sagen als vor 30 Jahren.
Also Moment, vor 30 Jahren am 10. November oder noch am 7. November?
Also
zu DDR-Zeiten durfte man mehr sagen als heutzutage.
Gibt es wirklich Leute, die das so sehen? Es gibt wirklich Leute, die das so sehen. Aber gut, wir wollen ja jetzt ja nicht zynisch und arrogant sein. Vielleicht sind das oft persönliche Schicksale. Vielleicht haben die zu ihrem Chef mal, also nach der Wende, dann gesagt, du Arschloch oder du hast keine Ahnung, wurden rausgeschmissen und haben dann die ganze Härte des brutalen, kalten Kapitalismus zu spüren bekommen und haben gesagt, hätte ich doch mal die Fresse gehalten. Und in der DDR war das anders. Da konnte man eben auch mal zum Chef sagen.
War das eine Umfrage in der Familie Krenz oder wo ist die genau durchgeführt worden?
Nee. Musst du dich mal schlau machen, kannst du googeln. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Das war richtig, keine Ahnung, wie heißen die? Infratest, DIMAP oder also irgendein relativ großes.
Dass das so bei den Leuten so im Kopf ist. Dass das so verklärt ist auch, ne? Also ich meine, wir wollen jetzt nicht sagen, die DDR war nur das Böse, Böse, Böse. Also auf gar keinen Fall. Aber was Meinungsfreiheit und so weiter. Ja. Wahrscheinlich sind sie auch noch der Meinung, früher hat man schönere Fernreisen gemacht.
Ja, genau, Bulgarien oder Tschechien, keine Ahnung, die tschechische, wie hieß das? CSSR hieß es damals. CSSR. Ja. Also ich kann wirklich für mich sagen, das Wichtigste, was ich damals, also ich war Student damals, was ich damals wollte, das habe ich heute, als freier Mensch in einer freien Gesellschaft zu leben, man darf das einfach nicht vergessen, oder? Das ist so.
Ja, natürlich hat das auch viele Nachteile. Ne? Natürlich ist es so, dass sich unter Umständen es schwer ist, dass sich jemand kümmert. Klar, natürlich auch, wenn man so einen großen Überbau hat, dieser Staat, der alles so ein bisschen niederdrückt und so weiter, wenn man dagegen sich miteinander verbündet, dass man sich gegen helfen muss und so weiter. Das ist natürlich auch eine Solidarität und so. Das kann ich alles verstehen, dass man sagt, ja, es hatte auch seine schönen Seiten damals. Aber das ist ja auch fast schon zynisch zu sagen. Dadurch, dass wir zusammenrücken mussten, weil es diesen unfreien Staat gab, war es auch nicht immer nur schlecht.
Ja, aber lass mir nochmal die Frage, was hast du nun gemacht am 9. November?
Am 9. November, 1989, wir haben uns, glaube ich, auch schon mal immer mal wieder drüber unterhalten. Also bei mir, ich war ja damals im Westen, ich war damals, jetzt muss ich rechnen, 89 war ich 17, 18 Jahre alt. Warte mal, wie alt war ich denn? 17.
Ach, so, 17. Warst du echt schon auf der Welt?
Ich war schon auf der Welt tatsächlich. Ja, ich bin ja wesentlich älter als du, ich weiß. Du hast zwar in den Windeln demonstriert auf den Straßen von Leipzig, ich nicht als Wessi Bonze. Nee, ich habe Geburtstag gefeiert an dem Tag, weil ich nachgefeiert habe mit Freunden. Ich hatte ich habe im Juni Geburtstag und das hat sich irgendwie verzögert in diesem Jahr. Das habe ich auch nie wieder gemacht. Ich habe nie wieder im November gefeiert.
Vielleicht ist ja wie bei der Queen, die feiert auch mal ein halbes Jahr später.
Ja, aber weil dann schöneres Wetter ist im Sommer. Genau. Ich habe November gefeiert, wie bescheuert kann man sein? Nein, vielleicht sollte ich das wiederholen, vielleicht passiert dann wieder was weltweit Interessantes. Ich habe mit Freunden zusammen gefeiert und dann stürzte irgendwann mein Vater rein, also damals mit 17, es war auch so irgendwie noch früher Abend sowas, als man gefeiert hat. Und mein Vater stürzte rein und sagte, wie, habt ihr nicht mitbekommen, was los ist? Und dann wurde der Fernseher eingeschaltet.
Aha, und da ist es passiert.
Genau.
Und dann gab es Henkel trocken bei euch, also wurde dann...
Sozusagen. Also, hattet ihr, wenn ihr Glück habt, gab es das Rotkäppchen, bei uns gab es den Henkel wahrscheinlich, oder weiß nicht, wie hieß denn der Fürst von Metternich oder so ein Kram.
Ja.
Ne, und ich war dann das erste Mal wieder drüben, wie wir gesagt haben, im Januar tatsächlich, weil wir haben ja Verwandtschaft in West- und Ostberlin gehabt.
Ja.
Und was dann immer als Kind so ganz traumatisch war, über die Grenze zu fahren, war also wirklich immer mit, da mein Vater aus Ostberlin stammte und ja, immer dann auch natürlich Angst hatte, dass da irgendwas noch passieren könnte, war es immer ganz, ganz furchtbar, über die Grenze zu fahren.
Ja.
Und wir waren das erste Mal, ich meine im Dezember oder im Januar dann rüber und dann auch wirklich mal am Brandenburger Tor durch die Grenze gelaufen und so weiter. Das war dann schon eindrucksvoll.
Das war irre, ja. Mhm. Ja. Also wir erzählen uns gerade unsere Wendegeschichte hier 1989, 9. November. Wir sind jetzt quasi am Vorabend, ja, wo wir das aufzeichnen. Und ich habe eben den Kollegen von der Social Media Redaktion. Klingt toll, oder? Hätte man das vor 30 Jahren geahnt, dass es solche Wörter mal gibt?
Ach,
die Social-Media-Redaktion. Ich habe den Kollegen das gerade, ich habe die Gigi, also meine Gigi-Story erzählt. Ich war damals verliebt in die Gigi, die hieß wirklich so. Mhm. Gigi, ein bildschönes Mädel, ich glaube, ihre Mutter war Bulgarin, genau. Die Mutter Bulgarin und der Papa war halt Deutsch. Ja. Mhm. Und die Gigi habe ich kennengelernt. Ich war Student damals in Leipzig und habe nebenbei gejobbt bei Wort und Werk. Das war ein Buchladen und dort habe ich so ein paar Stunden am Tag, wie es gepasst hat, nicht jeden Tag in der Woche, aber ab und zu Bücher halt verkauft, habe dort ausgeholfen halt. Ja. Und die Gigi hat dort auch gearbeitet, so haben wir uns kennengelernt. Und die Gigi hat mich dann mal, weil wir gerade bei Henkel trocken waren und Fürst Metternich, die Gigi, also ich habe mich verliebt in Gigi, ja. Ich glaube, die war schon älter als ich ein bisschen, aber war toll. Und ich habe mich total verliebt. Und eines Tages hat Gigi gesagt, komm doch abends mal zu mir.
Aha.
Hat mir irgendwie die Adresse gegeben und ich war total hippelig damals. Ja, also ich weiß gar nicht, ja, als Student, ich hatte also das erste Mal noch vor mir.
Zwar noch in den Windeln, weil du warst ja eigentlich noch Baby, aber schon Student.
Und ja, genau. Nee. Also jedenfalls ich zur Gigi, dort in diesem Neubau, wo die wohnte, und war wirklich total aufgeregt. Hab mir so mein bestes Hemd und meine beste Schlaghose, so die ich hatte, so hab ich angezogen, ja, hab mich wirklich hübsch gemacht, hab die Haare nochmal nachgeföhnt und so. Und bin zur Gigi und habe gedacht, wow, heute passiert's, ja, tschakka. Und bin da rein und die Gigi hat mich empfangen, war auch alleine, wir haben ein bisschen geplaudert, gab es irgendwie ein Glas Wein. Und 10 Minuten später, hab ich dir das noch nicht erzählt? Mhm. 10 Minuten später klingelt's und dann stand ein Typ vor der Tür. Und das war ihr fester Freund. Und dieser Typ war, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ich weiß es nicht mehr. Dieser Typ war Künstler, war irgendwie Schauspieler, war also ganz, ganz fest verankert in der Leipziger Künstlerszene. War auch wieder viel älter als sie und die beiden waren ein richtiges Paar, das hatte sie mir nur nie erzählt und sie dachte sich, Mensch, ich lade den André mal ein und dann können wir ein bisschen plaudern und dann lernt sie auch mal meinen Macker kennen und der brachte, weil der war Künstler, hatte Kontakte, Beziehungen und der brachte mit aus dem Intershop irgendwelchen Gin, ich glaube Gordons, wenn es das damals, ja, Gordons, keine Ahnung, und wirklich sogar, was mich damals total fasziniert hat, was ich total faszinierend fand, sogar das Tonicwasser dazu, mhm, war aus dem Intershop. Mhm. Das waren Dosen Tonicwasser. Also das war eine unglaubliche Verschwendung, eine unglaubliche Dekadenz, wie ich damals, ja, so aus dem Intershop. Und wir haben wirklich dann abends diesen Gin und diesen Tonic, dieses Tonicwasser dazu aus dem Intershop klar gemacht. Ja, also ich war verliebt in Gigi und musste aber an diesem Abend lernen, Gigi war längst in festen Händen und die haben dann auch geheiratet später und so weiter und so fort. Aber was hat das mit dem 9. November zu tun? Weil ich jetzt nun Kontakte hatte, ja, zu diesem Künstler über Gigi, durfte ich in das legendäre Kabarett Pfeffermühle in Leipzig.
Ach, ja.
Die hatten eine Kneipe, also eine angeschlossene Kneipe, den Pfeffermühlen-Club, das gibt's heute alles gar nicht mehr. Das ist am Thomaskirchhof, also in Leipzig direkt gegenüber von der Thomaskirche. Das ist jetzt das sogenannte, das war es damals auch schon, das Bosehaus. Und das haben die jetzt total aufwendig renoviert und das Museum drin. Da darfst du jetzt nicht mehr einfach so rein. Kneipe ist da, glaube ich, auch nicht mehr. Aber früher war das wirklich eine total angesagte Kneipe. Und da kam nur rein, wer entweder bei dieser Vorstellung war, in der Pfeffermühle im Kabarett.
Mhm.
Und das war ja auch nicht so einfach, damals an Karten zu kommen. Das war ja ein erlesenes, überschaubares Publikum. Und in die Kneipe kamst du entweder, wenn du eben diese Karte hattest, dann kamst du in die Kneipe, oder wenn du jemanden kanntest. Mhm. Und das war so ein bisschen die Leipziger Künstlerszene. Und da hast du wirklich geklingelt, vor dem war ein großes Tor, das gibt's heute noch, dann klingelst du vorne und dann kam wirklich jemand vom Tresen, guckte, ob er dein Gesicht kennt, machte also wirklich Gesichtskontrolle und hat dich dann reingelassen oder eben vor der Tür stehen lassen. Und so bin ich in die Leipziger Pfeffermühle gekommen, am 9. November 89.
Ach, ja, nee.
Ich war da Kumpel von diesem Künstlertypen da, die kannten mich inzwischen ja dort auch schon in der Pfeffermühle, deswegen durfte ich in diesen Pfeffermühlen-Club, die geilste Kneipe damals in ganz Leipzig und viel besser noch als die Moritz-Pastei, weil er dort auch ganz spannende Leute getroffen hast. Ja, und dort, ja, wie bei dir, irgendwann am Frühabend um 6, um 7, 7:30, keine Ahnung, sickerte das durch, dass sich da irgendwas tut an der Grenze und dann lief es ja irgendwann auch schon in den Nachrichten. Ja, und da haben wir da riesig gefeiert in der Pfeffermühle am 9. November 89. Weiß ich noch wie heute. Ja, das erlesene Publikum. Und weil du gesagt hast, das erste Mal, als du dann hüben warst, als ich das erste Mal drüben war, ich war ja damals noch wirklich gestört. Ich habe Literatur studiert in Leipzig, war wirklich gestört. Und ich krieg das Datum jetzt gar nicht mehr zusammen. Also Mauerfall war am 9. November und ich glaube am 21. oder 23. November, irgendwann so in dieser Zeit rum, hat sich Heinrich von Kleist, also 200 Jahre vorher, am Wannsee in West-Berlin erschossen.
Heinrich, das ist doch mal ein schöner Anlass.
ja, und wirklich, das war für mich der Anlass zu sagen, am Todestag musst du dort mal zu dieser Stelle fahren. Ich habe mich damals halt mit den Romantikern ein bisschen beschäftigt, jetzt auch studienmäßig, gesagt, das ist für mich Anlass, mich in Zug zu setzen und endlich mal von Leipzig nach Berlin, nach West-Berlin zu fahren. Und das war mein erstes Mal dann Ende November. Ich bin dann wirklich auch irgendwie, weiß gar nicht, mit dem Bus oder wie ich dann zum Wannsee gekommen bin und habe mir die Stelle, da steht irgendwie eine kleine Stele, kleines Denkmal, habe mir echt die Stelle angeguckt, wo sich Heinrich von Kleist mit einer Freundin dort eine Kugel in den Kopf gejagt hat. Das war mein Anlass, mein erster Anlass.
Das
erste im Westen. Und dann war ich Kaffee trinken auf dem Kudamm für unfassbare, ich weiß gar nicht, 3,50 D-Mark oder so.
Im Kaffee-Käse oder wo?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich draußen saß, eine Zigarette geraucht habe und für 3,50 D-Mark Kaffee getrunken habe. Das war also das Erste, was ich mit den 100 Mark Begrüßungsgeld gemacht habe. Kaffee trinken auf dem Kudamm. Ich glaube, das war sogar noch teurer. Ich glaube, das waren sogar 5 Mark oder so. Also es war eine unfassbare Verschwendung, weil wir haben ja damals immer noch gerechnet mal 10. Das heißt, 5 D-Mark waren irgendwie 50 DDR. Boah. Und mit 50 DDR-Mark bin ich fast über einen Monat gekommen. Also irre, Wahnsinn. Ja, so war das. Mein erstes Mal vor 30 Jahren. Gott.
Oh Gott, und lange her. Aber was für zu Herrn Kleists Todesstelle zu gehen.
Ja, ist komisch. Ich weiß auch nicht. Ich war damals so drauf.
Hat sich der Westen für dich später noch lebendiger dargestellt? Oder
ja, durchaus. Durchaus. Es war ein extrem grauer Tag, weiß ich noch, mein erstes Mal in West-Berlin. Es war echt grau. Also es hat irgendwie zu diesem Todestag von Kleist hat's gepasst. Aber so alles andere war irgendwie, ich war jetzt nicht so extrem geflasht, wie heute mal alle sagen, oh, ich war das erste Mal im Westen, das erste Mal in West-Berlin und ich war total beeindruckt und nee, also es war irgendwie wahrscheinlich, weil das Wetter so eklig war, so mies war, war es dort auch bloß grau.
Osten, das war für mich ja als Kind immer das, du kamst nach Ost, also ich war immer Ost-Berlin, was anderes von der DDR kannte ich eigentlich kaum und da war eigentlich im Hauptsächlich das Wohnzimmer von der Oma oder von der Tante oder so, den Rest habe ich als Kind kaum mal wahrgenommen, also mal irgendwo langgelaufen und klar hat man die Mauer gesehen und wie gesagt, für mich ganz traumatisch immer diese Grenzkontrollen und dann aber tatsächlich mit der Wende fing ja auch an, der Osten, der vorher nur beige war, also der war beige und roch nach Braunkohle. Das war meine Kindheitserinnerung, bei der Oma roch es immer nach Braunkohle. Mhm. Und dann, kurz nach der Wende, ich meine, es wäre schon in diesen Januartagen gewesen, in der Straße, wo mein Opa wohnte, der wohnte so nähe Alexanderplatz da hinten rum in den Straßen und da plötzlich kamen dann die ersten Leuchtreklamen. Ich meine, das erste, was bei ihm in der Straße aufmachte, war ein Beate-Use-Shop. Ungelogen, wirklich. Und dann irgendwo, so die ersten Reklametafeln und so. Und plötzlich kam auch so ein bisschen die Farbe rein. Und es dauerte natürlich, bis die Häuser dann verkauft wurden, bis es dann irgendwelche Investoren gab, irgendwelche Wessis, die das kauften und alles angestrichen haben. Aber die erste Farbe kam wirklich mit den Leuchtreklamen vom Puff und vom Sexshop.
Ei. Merkst du was? Die alten Männer unterhalten sich über die alten Zeiten her. Das ist unser.
Aber das ist auch der Auftrag, finde ich, so ein bisschen ich habe in letzter Zeit öfter nochmal jüngere Menschen kennengelernt, die also entweder zur Wendezeit noch nicht geboren waren oder, ich sag mal, im noch nicht denkfähigen Alter waren. Und für die ist das ja Also A, alles ganz, ganz normal heutzutage? Oder wir kennen das immer nur so, ja, da war früher mal irgendwas.
Ja,
aber
ja,
man sieht es ja auch kaum noch, ne? Also wenn du durch Berlin zum Beispiel gehst, jetzt, weil diese Stadt ja nun wirklich geteilt war und du weißt ja heute schon gar nicht mehr, wo war denn früher der Grenzverlauf, was ja schön ist, dass du ja einfach durch die Stadt gehst und es zusammen, da dann doch irgendwo zusammengewachsen ist.
Ja, siehst du. Und ich war, also nochmal herzlich willkommen hier beim Retro-Podcast heute, ja. Alte Männer unterhalten sich über alte Zeiten.
Alte Männer reden vom Kalten Krieg.
Ich hab dir ja noch gar nicht erzählt, wo ich vorher war. Also bevor ich in die Pfeffermühle zum Feiern gegangen bin, ja, hier Künstlerclub und so weiter, war ich bei einer Buchlesung. Bei einer Buchlesung im, oh Gott, ich glaube, es war das Theater der jungen Welt oder Neue Szene. Ich weiß gar nicht, ich glaube doch, das hieß damals, glaube ich, schon sogar Neue Szene oder Junge Szene, ich weiß gar nicht. Volker Braun, wird dir als Wessi nichts sagen, war damals ein ziemlich wichtiger, ein ziemlich bedeutender Dramatiker und Lyriker der DDR. Ja, auch durchaus kritisch. Und der hatte dort eine Buchlesung. Das war vorher. Das habe ich vorher erlebt, bevor ich dann ein Bier trinken gehen wollte. Einfach. Und Volker, pass auf, jetzt kommt's. Ja, es hängt alles mit allem zusammen. Volker Braun, kennt man, also wer sich damit so ein bisschen beschäftigt hat, kennt man, der hat unter anderem einen ziemlich bekannten Gedichtband rausgebracht, der da heißt Training des aufrechten Gangs. Und schon
jetzt
Training des aufrechten Gangs. Und schon, also es war ja für DDR-Bürger damals ganz wichtig, ja, den aufrechten Gang nicht zu verlieren oder überhaupt erstmal wieder neu zu lernen. Und jetzt kommt's, alles hängt mit allem zusammen. Der aufrechte Gang. Wo kommt er her? Wo ist er zum ersten Mal aufgetaucht? Im Bayern.
Ja,
Das ist die Meldung, die uns in dieser Woche wirklich fasziniert hat, erschüttert hat auch. Ja. Die Bayern haben quasi den aufrechten Gang vor 12 Millionen Jahren schon erfunden.
Ja, unfassbar. Und wir haben ja immer gedacht, also so wurde es uns ja allen, was heißt beigebracht, also so war es halt ewig in der Stand der Wissenschaft, dass eigentlich die Menschheitsgeschichte, also sprich der aufrechte Gang, daran macht man es ja irgendwie fest, dass das in Afrika passiert ist.
Und ja.
Welche Konsequenzen hat das jetzt? Ich habe so ein bisschen Angst, dass jetzt plötzlich wieder dieses Schulterklopfen einsetzt und der Motto, ah, seht ihr, guck mal hier, die Intelligenz kommt doch hier aus Mitteleuropa.
Ja, also, ne? Natürlich, der aufrechte Gang wurde in Bayern erfunden und nicht in diesem Afrika, ja, bei den Negern dort so. Nein, es waren Europäer. Bayern.
Sind Bayern Europäer? Das ist eine große Frage.
Ich weiß nicht.
Weil genau. Die sind ja immer so ein bisschen auf dem eigenen Planeten und möchten ja schon die Extrawurst haben. Deswegen fühlt sich der Bayer als Europäer und fühlt er sich mit der Menschheit insgesamt verbunden oder hat er eine Sonderstellung?
Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch so ein Mischwesen. Also ein Mischvieh. Habt ihr dieses schöne Wort gelesen? Mischvieh. Also das, was da gefunden wurde, was die ausgebuddelt haben, 11,6 Millionen Jahre alt. Ein Mischvieh aus Mensch und Affe.
Ja, aber weißt du, das wäre damals das Problem gewesen. Wäre damals schon die CSU an der Regierung gewesen. Ich stelle mir so einen Edmund Stoiber-Affen vor. Also wirklich der Oberaffe von allen ist Edmund Stoiber. Und der sagt dann, wir haben ein Problem. Da gibt's ein Problem, denn in 10 Minuten ist da ein Affe aufrecht gegangen. Ja. In 10 Minuten hat er sich nicht mehr am Boden befunden, sondern ist aufrecht gegangen. Das ist ein Problemaffe. So, hätten die diesen ersten Affen, der sich da aufrecht hingestellt hat, hätten die den abgeschossen?
Als Problemaffen, möglicherweise. Als Problemaffen, ja, es kann schon sein.
Das weißt du, so Planet der Affen mäßig, dass die sagen, nix da, hier aufrecht gehen ist nicht.
Ja. Haben die Bayern nicht generell ein Problem damit, so Mischvieh aus Mensch und Affe? Also eigentlich ist der Mensch, ich meine, wir sind doch alle Gottes Schöpfung.
Ja.
Wir sind doch alle eigentlich vollkommen, weil wir das Abbild Gottes sind. Gut, seit Darwin wissen wir, dass man doch eher auf die Affen schielen sollte, um sich selbst zu verstehen, aber ich weiß nicht.
Das passt nicht zu den Holzkreuzen, die man überall wieder aufgehängt hat, ne? Also so ganz passt die Evolution immer noch nicht rein.
Ach, die Evolution. Das ist interessant, es war auch nicht alles gut an der Evolution, weil der wurde wohl gefunden, dieser Mensch, ja, oder Halbmensch mit dem aufrechten Gang, und zwar in einem Harem. Also das heißt, es war ein Männchen und mehrere weibliche Partnerinnen, Kinder waren auch da, und dem muss es da relativ gut gegangen sein vor 12 Millionen Jahren.
Dem Männchen oder allen zusammen?
Dem Männchen offensichtlich, ja. Da kann man sagen, scheiß Evolution. Inzwischen hat sich die Monogamie durch.
Aber weißt du, was aus diesem aufrechten Gang geworden ist? Es hängt alles mit allen zusammen, du hast es recht. Es wäre auch niemals dazu gekommen, wenn nicht dieser Affe eines Tages aufgestanden wäre und aufrecht gegangen wäre, weil ansonsten würde auch so ein Marathon keinen Sinn machen. Und du als alter Marathonist, Marathoni, wie sagt man eigentlich?
Marathoni, ich glaube, ja. Mahaguni.
Mahaguni. Kuni, ja, ja, genau.
Mark Kuni, ja.
Ich habe es schon ganz kurz, ich habe diese Woche, ich war bei einer Buchlesung von Alexander Oetker, der ist Journalist, hat auch viel für NTV zum Beispiel gearbeitet.
Und schreibt Krimis.
Schreibt Krimis, genau. Ja. In Frankreich hat er als Korrespondent lange Zeit gelebt und schreibt gerne Krimis aus Frankreich. Und da
hat er was mit dem Pudding zu tun?
Der Oetker? Ja. Das weiß ich gar nicht. Das hätte ich mal fragen sollen, ob der Connections hat.
Siehste? Oetker, Dr. Oetker.
Weiß ja, nicht. Eben. Ne?
Na, es ist egal, also der schreibt Krimis.
Dr. Oetker auch wieder, gab es damals auch nur im Intershop, aber da schließt sich auch wieder die Geschichte.
Stimmt.
Ja. Also der schreibt Krimis und der schreibt so ganz nette Wohlfühl-Krimis sozusagen. Gibt zwar dann Leichen zwischendurch, aber eben so ganz viel Essen und Landschaften wird auch beschrieben. Und so, und da habe ich jetzt gelernt, dass es in Frankreich einen Marathon gibt, den Médoc-Marathon, der drittgrößte Marathon Frankreichs. Und der geht eben durch diese Weinbauregion, das Médoc. Und dieser Marathon ist so, dass 10.000 Leute mitmachen, die sich teilweise verkleiden. Und das Schöne ist, warte mal, ich muss das vorlesen, das habe ich mir eben noch rausgeschrieben. Die in der offiziellen Beschreibung steht nämlich drin, auf der Strecke warten 22 Verpflegungsstände, knapp 20 Weinsportaufgaben. So ein Weinsportaufgabe heißt Verköstigung. Das heißt, du bist ja der Marathonläufer. Du kriegst doch sonst immer nur eine Banane und Wasser oder sowas. Und die Franzosen haben es raus, die laufen da rum. Und dann so alle paar Kilometer kannst du stehen bleiben und kannst erstmal einen Wein trinken für dich.
Ist ja cool.
Warum hast du mir sowas nicht erzählt?
Was kriegt der? Dann hätte ich dich motiviert. Was kriegt der Sieger?
Der Sieger, das ist sehr schön, der Sieger bekommt sein Körpergewicht im Grand Cru aufgewogen. Also das ist ja dann schon Grand Cru, der teure Wein, also das ist schon ordentlich. Ja. Und jeder Teilnehmer, so, und da sind wir beide jetzt wieder mit dabei, jeder Teilnehmer bekommt ein T-Shirt, Kristallweingläser und eine Flasche Médoc. Und da gibt's nur ein Problem, weil nämlich je früher du reinkommst, umso besser kannst du den besseren Wein aussuchen.
Wenn du
als langsamer Läufer erst so zum Schluss kommst, dann ist nur noch der nicht ganz so schöne Wein da.
Das ist ja spannend. Das mach mal. Aber es gibt Vergleichbares auch in Deutschland, Micha. Warte, wie heißt denn dieser Nacktarsch? Wie heißt denn
der
dieser
Kröver
Wein?
Nacktlauf.
Wie heißt der Kröver?
Nacktarsch?
Kröver. Nacktlauf? Kröver Nacktarsch, oder? So heißt der Wein.
Der heißt Nacktarsch, ja.
Heißt der Nacktarsch? Kröver Nacktarsch.
Ja.
Oder? Und es gibt doch, glaube ich, auch diesen Kröver Nacktarsch-Marathon oder Lauf.
Das ist auch eine sehr schöne Geschichte.
Das hast du mir mal erzählt im Programm morgens. Dein Papa ist nochmal mitgelaufen, oder?
Da schließt sich wieder die Geschichte zur Wiedervereinigung. Ja. Wenn mein Papa nicht, der ist ja vor dem Mauerbau rübergegangen in den Westen. Ja. So, sonst wäre ich ja gar nicht entstanden. Dann könnte ich dir die Geschichte auch nicht erzählen. Nein, mein Papa ist tatsächlich, fing irgendwann mit über 60 an, Marathon zu laufen. Haben mir meine Eltern erzählt, wir fahren mit dem Lauftreff irgendwo da hinten Richtung Mosel und so weiter, sind dann Wochenende unterwegs. Ich war zu der Zeit an dem Wochenende bei Freunden in Trier, völlig unabhängig davon, wusste auch gar nicht genau, wo meine Eltern sind. Und dann sagten die, hier gibt's eine ganz tolle Veranstaltung in den Weinbergen, in diesem kleinen Örtchen da kann man mal gucken gehen, das ist ganz lustig, da laufen die teilweise mit nacktem Popo durch die Gegend, weil es ist der Kröver-Nacktlauf, also vom Nacktarsch.
Ja.
So, und dann sind wir da hingefahren. Und dann irgendwann auf der Fahrt sage ich, hier ist ein Marathon oder ein Lauf, meine Eltern sind hier auch irgendwo. Und dann irgendwann stehen wir da am Straßenrand, das ist so ein kleines, gemütliches Dörfchen, Örtchen und da laufen, es ist brechend voll, es stehen ganz viele Menschen am Rand und eben viele laufen da durch und ein paar jüngere Menschen laufen auch gerne mal mit nacktem Popo. Und dann irgendwann sehe ich meinen Papa. Erstmal natürlich nur von vorne.
Ich wollte gerade fragen, woran du ihn erkannt hast.
Also nicht am Popo. Nicht am nackten Popo, sondern ich habe ihn von vorne erstmal gesehen. So, und ich war dann, um es vorwegzunehmen, ich war auch froh, als er vorbeigelaufen war, dass man von hinten also nichts Blankes gesehen hatte. Er war ordentlich angezogen, hat mir keine Schande gemacht. So, und was machst du dann, wenn du deinen Papa siehst? Was rufst du dann, um auf dich aufmerksam zu machen?
Du rufst Papa und 100 Leute drehen sich um.
Ja, du rufst ja nicht Ralf Klein, ist ja albern oder so, oder guten Tag, Herr Klein, oder nein, du rufst natürlich, Papa, völlig so überrascht, in fistelnder Stimme, weil du völlig überrascht bist.
Ja, und besoffen warst du wahrscheinlich auch schon.
Oh, nee, das ging noch.
Das ging noch, okay.
Das hatte Grenzen. So, okay. Und wie du schon sagst, in der Sekunde, wenn du es gerufen hast, denkst du, wie blöd. Wie viele Menschen, die da laufen, sind vielleicht Vater und drehen sich jetzt um?
Ja.
Es dreht sich einer um.
Das war der Papa.
Es war mein Papa.
Siehste.
Ich habe da wieder Evolutionstheorie zurück. Wir haben bei uns in der Familie die Theorie, dass das ist wie bei den Vögeln, wenn da das kleine Vögelchen den Schnabel aufreißt, dann muss sich das Elterntier umdrehen und füttern. Und in dem Fall, er hat wirklich mitten in dieser Menschen. Er hat auch nicht damit gerechnet, dass ich da bin. Das war ja überhaupt nicht miteinander besprochen.
Ja,
aber er dreht sich um und sagt,
Papa,
wo ist mein Nachwuchs? Ich muss mich kümmern.
Papa. Konrad Lorenz hätte in dieser Woche Geburtstag gehabt.
Das auch noch.
Ich glaube 116. 18., wenn ich mich jetzt nicht ganz. Kannst du mal gucken, bitte? Guck mal bitte. Konrad, gib mal. Das war ja der, nee, weil du sagst, Jörg, ja. die Prägung, ja, also das war ja der mit den Gänsen. Mhm. Gänse oder Enten?
Gänse,
glaube ich. Ja, Gänse sind ihm hinterhergelaufen. Ja. Und die haben das ja wirklich probiert, um das schnell zusammenzufassen. Also da ist ein kleines Gänseküken geschlüpft. Dann hat er das quasi auf sich geprägt. Also er hat es in die Hand genommen, so ein bisschen rumgetapst. Das ist dem hinterhergelaufen und hat es dann anschließend aber wieder zur Mutter gesetzt. Und dieses Gänseküken hat dann aber jetzt nicht irgendwie evolutionsbiologisch sich gesagt, intuitiv, okay, das ist jetzt meine Mutter, hier bleibe ich, das ist jetzt hier mein Habitat, sondern das Küken ist wirklich raus aus dem Nest und ist dem Konrad Lorenz wieder hinterher getapst. Oh. Also das, worauf so ein Gänseküken, und das hat wohl immer wieder so funktioniert, also worauf so ein Gänseküken als erstes geprägt wird, das ist dann tatsächlich so seine Anlaufstelle fürs ganze Leben. Konrad Lorenz, Verhaltensforscher. Kannst du mal gucken, wann hätte er Geburtstag?
Am 7. November. 1903.
7. November, 1903? Okay, alles klar. Also wäre er jetzt.
Ach, er hat übrigens den Mauerfall nicht mehr erlebt. Also er war ja wie Österreicher in Wiener geboren, dann in Deutschland, aber eben im Nationalsozialismus hat er ja auch gearbeitet.
Wollte ich sagen, durchaus nicht unumstritten, oder?
Genau. Ja, und er ist aber am 27. Februar 1989 gestorben in Wien.
Ach, wie doof, siehst du? Ja.
Das hat er also nicht mehr
erlebt. Für ihn, das hat er nicht mehr erlebt. Wie sind wir drauf gekommen? Ach so, weil du so auf deinen Papa geprägt
ja,
hast.
Ja, genau. Ich watschel meinem Papa hinterher. Den watschelnden Gang des Kükens, den habe ich da auch wieder geerbt.
Aber weil du Marathon sagst, wie locker wir Deutschen da eigentlich sind. Ich habe ja meinen ersten richtigen Marathon in New York gemacht. Der war übrigens auch, wie sich die Kreise so schließen. Irre. Ja. Da war ja auch in dieser Woche der New York Marathon. Immer am ersten Sonntag im November übrigens, New York Marathon. Und da bin ich ja meinen ersten richtigen Marathon gelaufen. Und da geht das schon ziemlich bierernst los. Ich meine, gut, die hatten ja Probleme mit Terrorismus, 9/11 und so weiter. Seitdem ist das ja alles verschärft, wenn da 50.000 Leute einen Marathon laufen und 1 Million Leute an der Strecke sind. Das Problem beim Marathonlaufen ist, also wie soll ich sagen, wie verstockt die dort sind. Ja, obwohl die Stimmung nicht schlecht ist, nicht wirklich, aber wenn da Leute, 50.000 Leute rennen, müssen die auch sehr, sehr viel trinken. Das heißt, die müssen auch relativ oft pullern. Wenn du so einen Marathon rennst und viel trinkst, musst du oft pullern.
Ja.
So, das ist wirklich ein Problem. Und da haben die natürlich so Dixie-Häuschen aufgebaut, dort überall, aber eben auch nicht wirklich alle Meter, sondern halt in größeren Abständen. Und du musst dich dann während deines Marathonlaufs, wenn du mal pullern musst, echt an so einem Dixie-Haus, also vor so einem Dixie-Klo anstellen. Und verlierst natürlich, das ist ja das Dramatischste, was dir als Läufer passieren kann, du verlierst ja Zeit. Ja, wenn du 5 Minuten, 10 Minuten vor so einem blöden Dixie-Klo stehst, das ist ja alles Zeit, die weg ist. Ja? Ja. Also denkst du dir als nächsten Step, ich gehe einfach mal an irgendeine Hauswand oder irgendwo ins Grüne.
Das war aber schwierig.
Und ganz schwierig in New York, das wollte ich sagen. Da steht ja wirklich alle 20, 30 Meter steht so ein klassischer Polizist, so ein New Yorker Cop, wie man sich das so vorstellt, so mit diesen Schirmmützen, ja, und Colt. So. Also das ist, also du, das traust du dir einfach nicht. Es traut sich dort kein einziger von diesen 50.000 Leuten irgendwie mal schnell ausscheren und mal in die Hecke pullern oder so. Ja, also da läuft es wahrscheinlich beim wie Kröber Nacktlauf ein bisschen lockerer.
Da ist auch dunkel. Also, wahrscheinlich kannst du auch schnell in den Wald. Ich hab,
das machen die abends.
Das ist abends. Das ist ja der Nachtlauf.
Ich dachte immer, das heißt Nacktlauf.
Na, das wird wohl nicht so genau definiert, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Also, es ist auf jeden Fall im Dunkeln abends.
Ah, okay, alles klar.
Aber ich habe auch Bilder gesehen hier von dieser Geschichte aus Frankreich, wo dann die Läufer am Weinberg stehen und da reinpullern.
Ah.
Natürlich im Kostüm dann auch noch mit dazu, aber da sind die Franzosen offenbar etwas lockerer und das gibt vielleicht dem Médoc dann auch die ganz besondere Note.
Ja, könnte gut sein.
Könnte den New Yorkern auch helfen. Aber das ist ja interessant. Ich sag mal, aber du, deswegen, vielleicht bist du auch nie unter diese 2 Stunden gekommen, weil so wie ich dich kenne, musst du doch alle 10 Minuten dann erstmal Pipi machen gehen. Ne?
Ja, es geht dann irgendwann. Also man muss, wenn man dann irgendwann kurz vorher aufhört zu trinken, geht's einigermaßen. Und du kommst dann irgendwann, Achtung, jetzt der Klugscheißer, du kommst dann irgendwann an den Punkt, wo du es rausschwitzt. Das ist ja, wirklich so. Also wo du dann nicht mehr so musst, sondern wo das dann eben über den anderen Weg rauskommt. Irgendwie.
Und zu essen gibt es ja sowieso nur Banane und Banane soll ja auch stopfen.
Eben, genau, Bananen und diese fürchterlichen, diese Gels, diese Gelees, die man nimmt, wo man angeblich sich Energie zuführt und so, und dann klebt das alles und das ist schon ganz schön eklig. Aber prinzipiell, ja, wir wollen ja auch wieder ein bisschen Mehrwert vermitteln. Marathon, weil du es vorhin gesagt hast, kann wirklich jeder laufen, wenn man sich nur ein bisschen vorbereitet und sagt, ja, ich will das so in einem halben Jahr oder in einem Jahr und ein bisschen dranbleibt und sich 2, 3 Tage, Nachmittage oder Abende in der Woche Zeit nimmt, dann kann das wirklich jeder schaffen. Also, auch du, so in einer 4-Stunden-Zeit.
Wenn du diesen Médoc-Lauf machen würdest, ich würde zumindest mitkommen, weil es gibt gibt überall Austern, also Austern mag ich jetzt nicht, aber du kannst Käse, Entrecote und was weiß ich überall essen. Ja. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich auch der einzige, also im Gegensatz zu New York, bei denen hier steht im offiziellen Programm dann hinterher noch drin, also der Lauf ist selbst am Samstag, jetzt zuletzt am 7. September dieses Jahres und dann am Sonntag steht für 10 Uhr drauf auf dem Plan Spaziergang in Saint-Laurent-Médoc durch die Weinberge des Médoc, nur für Teilnehmer nach Anmeldung und das ist der Ausnüchterungsspaziergang.
Sehr schön. Das machen wir nächstes Jahr und wir fahren nach Frankreich mit einem Elektroauto.
Ja, oh,
mit dem ID3, das war, wir lassen ja die Woche so ein bisschen Revue passieren hier in unserem kleinen Retro-Podcast. Und das war am Montag dieser Woche natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Die Kanzlerin in Zwickau zu Gast. Beim SOP, so heißt es. SOP. Weißt du, was SOP bitte? SOP, Start of Production.
Ah, Start of
Production. Ja, der Marketing-Experte sagt SOP, Start of Production.
Machst du das morgens früh auch, wenn du ins Studio ID3. Gehst?
Das SOP, Start of Production. Ja, ich weiß ja ganz wie ich. Also erst war die Kanzlerin in Zwickau, dann ich. Ja, also ich durfte gestern in Zwickau sein. Da gab es den Zwickauer Marketingpreis. Und es ist wirklich viel in Ordnung, wenn ich kurz abschweifen darf, weil du gerade bei Wein warst. Es ist wirklich viel in Ordnung. Wir machen viel richtig in diesem Land, weil dieser Marketingpreis in Zwickau ging an eine Brauerei. an die Kevin Brewery, die machen also so Craft Beer. Und gewonnen hat eine Brauerei und ja, ich finde, das ist ein Indiz dafür, dass nicht alles verkehrt ist in diesem Land. Nee. Ja, wenn Marketing-Experten sagen, jawohl, die Brauerei hat es verdient, die sind auch gut, das sind tolle Jungs, die spielen eigentlich in der Band und gewinnen diesen Marketingpreis ganz toll. Aber zurück auf diesen ID, riesengroßer Bahnhof und zack, anschließend gab es noch den Autogipfel und wurde vereinbart, höhere Kaufprämie für Elektroautos, ich glaube jetzt 6.000 Euro, meine ich, ja.
Ja, also die Dinger sind ja auch schweineteuer, also da muss man schon ein bisschen was dazugeben, ne?
Ja, unter 30.000 jetzt, also das Einsteigermodell jetzt beim ID3, gibt es sicher von Renault noch günstiger oder von anderen Anbietern, aber der ID3 unter 30.000, wenn du jetzt die 6.000 vielleicht noch abziehst, bist du bei 25.000
Einstieg. Das ist ja für manchen schon interessanter, ne?
Das wird dann schon interessanter, das ist allerdings die kleinste Reichweite, ich glaube der hat 330 Kilometer, der kleine. Und dann kannst du aber auch noch 420 und 550. Da wird jetzt jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt hat, nachfragen, naja, unter welchen Bedingungen? Ist das im Sommer? Ist das im Winter? Darf ich dann das Radio anhaben nebenbei? Darf ich im Winter ein bisschen die Heizung anhaben? Darf ich maximal 80 fahren? Das sind ja auch immer so ein paar Indikatoren, die die Reichweite bestimmen. Aber so prinzipiell haben die das so definiert. Einstiegsmodell unter 30 bei einer Reichweite von 330 Kilometern.
Interessant, ne? Dass da jetzt auch so genau hingeguckt wird auf diese Reichweite. Weißt du, ja. beim normalen Auto, also ich meine, da ist ja die Reichweite auch nicht genau definiert. Also wenn du losfährst und dann steht im Prospekt drin, verbraucht 5 Liter auf 100 Kilometer und dann in Wirklichkeit sind es aber 9, da regt sich keiner drüber auf, dass er nur 300 Kilometer weit kommt statt 500.
Ja. Sie sind sehr optimistisch, dass das auch funktioniert. Die sind ja in Großserie gestartet jetzt, ja, wollen irgendwie demnächst 100.000 Autos dort im Jahr vom Band laufen lassen. Und erklärtes Ziel ist eben jetzt auch schon absehbar 1 Million Elektroautos auf die Straßen zu bringen. Die sind deshalb so zuversichtlich, das fand ich auch sehr spannend, habe ich gestern gelernt. Also die Jungs von Volkswagen, die ja jetzt wirklich irre viel investieren in diese Elektromobilität und da mehr oder weniger alles erstmal auf eine Karte setzen. Aber die glauben an die großen Flotten der Konzerne, weil diese Konzerne ja auch an diesen CO2-Vorgaben hängen. Ja. Und damit die das alle erfüllen, davon geht zumindest Volkswagen aus, sicherlich auch andere Elektroautohersteller, müssen die halt ihre Fahrzeugflotten zum Beispiel umstellen. Oder wären schön blöd, wenn sie dort Benzin oder Diesel weiterlaufen ließen. Und deshalb gehen die von relativ hohen Stückzahlen aus, weil eben diese ganzen Großunternehmen in Deutschland, nicht nur in Deutschland, eben dann wirklich sukzessive Umstellen von Verbrennungs- auf Elektromotoren für ihre Flottenfahrzeuge halt.
Ja, ist ja die Post zum Beispiel ja sehr erfolgreich gemacht mit ihrem Street-Scooter, aber jetzt wollen sie den ja gar nicht mehr, ne? Also die haben ja, das ist eine Tochterfirma, die sehr erfolgreich gelaufen ist, weil kein normaler Autohersteller denen das Elektroauto so liefern konnte für ihre Paketausfahrten und so weiter. Mhm. Ja, und jetzt inzwischen will die Post das Ding unbedingt loswerden, kriegt aber keinen Käufer dafür.
Alles
seltsam.
Alles sehr seltsam. Ja, was hat man noch in dieser Woche, Micha? McDonald's hat Vorstandschef gefeuert.
Mhm.
Steve Easterbrook heißt der Mann.
Weil er eine Affäre hatte, oder?
Ja, weil er eine Affäre. Ich weiß nicht genau, der FC Bayern München, also er hatte eine Affäre mit einer, also quasi inner.
Innerbetrieblich.
Innerbetrieblich, ja. Übersagt. Der FC Bayern-Trainer ist auch gefeuert.
Die sind alle weg.
Was verbindet diese beiden Fälle? Ich weiß nicht. Nee, keine innerbetriebliche Affäre wahrscheinlich, oder? Heißt er Niko Kovac?
Ich glaube ja, war das nicht der?
Niko Kovac, aber da war nichts mit irgendeinem Spieler oder so.
Das wäre mal interessant. Das wäre wesentlich spannender als der Quatsch da bei McDonald's. Ja. Wo du heutzutage auch denkst, ja gut, die haben natürlich hohe Moralvorstellungen und die wollen natürlich auch ihre Junior-Tüte verkaufen, das schöne Familienbild aufrechterhalten mit dem Kind auf der Rutsche und Mama und Papa essen da den Burger und so. Das ist vielleicht beim FC Bayern anders, aber auch da, das wäre mal eine interessante Nuance gewesen, wenn der gesagt hätte, ja, ich muss zurücktreten, weil ich hatte was mit dem Torwart oder so.
Ja, genau. Wer ist das? Manuel Neuer. Genau. Ich hatte was mit Manuel. Natürlich, warum denn nicht?
Ja. Er steht im Tor und ich dahinter. Sommer, Frühling oder Winter, hat schon Wenke Mürre gesungen. Ja.
So sieht's aus. Ja, was haben wir denn noch in dieser Woche? Was hat dich bewegt, Micha?
Was mich bewegt hat? Ich habe noch die Erkenntnis irgendwo gelesen, dass das Gehirn nachts völlig gespült wird. Das fand ich auch sehr spannend, jetzt wenn wir beim aufrechten Gang schon sind. Also das Gehirn wird nachts einer Gehirnwäsche unterzogen.
Wenn man gut schlafen kann.
Wenn man gut schläft,
wenn man gut schläft.
Aber wohl schon relativ, das war auch das Problem bei der Untersuchung. Wohl, weil um das festzustellen, musste man in die Röhre gelegt werden, also ins MRT. Ich weiß nicht, hast du schon mal ein MRT?
Das ist ich hatte MRT, na klar, hier für meine Schulter, zweimal. Ja,
das ist ja dieses mit dem Bom-Bom-Bom-Bom-Bom-Bom.
Das hämmert ja wie wild. Das hämmert, richtig, genau.
So, und dann legst du den Probanden da rein mit allen möglichen Kabeln auch noch im Kopf und heißt so. Jetzt schlaf mal schön, weil wir wollen gucken, was in deinem Gehirn los ist. Und das haben sie aber tatsächlich geschafft bei einigen Leuten und dann festgestellt, dass das Blut in der Nacht im Schlaf aus dem Gehirn entweicht und dann fließt da die Gehirnflüssigkeit, also Liquor, durch und das wohl in Wellen und spült das gesamte Gehirn durch. Und das ist wohl der Effekt, dass das Gehirn, also auch so Entzündungsprozesse und so weiter, alles wieder gedämmt wird und was für die Gesundheit des Gehirns wohl wichtig ist.
Das
so,
ist ja spannend.
Und da kriegen wir nachts also immer eine Gehirnwäsche. So richtig schön.
Einmal
durchfeudeln. Und dann geht es am nächsten Tag wieder weiter.
Deswegen sind die Bayern wahrscheinlich so weit. Schon vor 12 Millionen Jahren, dieser aufrechte Gang. Vielleicht haben die immer gespült. Vielleicht gab es damals schon das Oktoberfest.
Die haben das Bier oben reingekippt und gehofft, das Gehirn wird mitgespült.
Richtig. Und deswegen konnte sich dort irgendwann dieses Mischviech erheben und den aufrechten Gang üben.
Weißt du, was das war? Der hat vorher das Bier getrunken und torkelte so auf allen Vieren rum und sagte, ich kann nicht mehr. Weil er nicht mehr auf allen Vieren laufen konnte.
Ja, der Söder soll ja jetzt möglicherweise auch Bundeskanzler werden. Hast du das mitbekommen?
Interessant.
Das ist total spannend. Also die haben eine Umfrage gemacht, wen würden sich die Deutschen jetzt in dieser aktuellen Situation am liebsten wünschen als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler. Da ist der Söder relativ weit vorn. Weil man ganz, ganz vorn ist, glaube ich, Friedrich Merz, oder?
Der mit der Partei eigentlich nichts zu tun hat. Das ist ein bisschen wie Macron in Frankreich und so weiter, dass man eigentlich die zum Establishment gehören, nicht mehr mag.
Aber den Merz kannst du nicht mit Macron vergleichen.
Nee, der Macron hat lange Zeit für die Politik gearbeitet. Das stimmt, das ist der Unterschied. Der Merz nicht.
Ja, aber ich weiß nicht, das ist so ein ein Elitärer. Findest du dich auch so?
Der Macron oder?
Beide eigentlich. Beide, ja. Aber ich finde, Macron ist irgendwie sympathisch elitär.
Ja, richtig. Ja, der Merz, also wie gesagt, ich denke, ich finde es erstaunlich, nicht, dass er das nochmal probiert, aber er hat ja auch schon gesagt, entweder werde ich Kanzler oder nix, dann bleibe ich hier bei meinem BlackRock sitzen. So, und als dann das nix wurde, ist er auch sofort wieder zurückgegangen. Und dass aber trotzdem die Leute so Hoffnung draufsetzen auf jemanden, der sich also für das Allgemeinwohl die letzten 20 Jahre überhaupt nicht gekümmert hat, sondern eben diese Firma geführt hat, was für sein Recht ist. Aber dass man dann hinter den so als den großen Hoffnungsbringer sieht, ist schon interessant.
Ja, das sagt auch viel über ein Land aus. Oder über den Zustand von sogenannten Volksparteien.
Richtig. Ich finde auch, das Ergebnis dieser Umfrage für Markus Söder sagt weniger über Markus Söder aus als über AKK.
Ja, AKK ganz hinten. Mhm. Ja, wirklich letzter Platz. Das ist doch, weil wir gerade beim Marketing waren. Das ist ja sowas von nach hinten losgegangen, was sie sich da, wie lange ist AKK jetzt dran? Wann war diese Rochade? Vom Jahr etwa? Kann das sein? Dass Angela Merkel gesagt hat, ich bin jetzt nicht mehr Parteivorsitzende, bleibe Kanzlerin, aber AKK wird Parteivorsitzende und dann natürlich logischerweise wäre sie dann auch die erste Wahl traditionell für die Kandidatur als Bundeskanzlerin. Okay. das ist, ja, ein Jahr ist es, glaube ich, locker her. Aber das Ding ging ja so nach hinten los. Am Anfang war die noch relativ sympathisch, kam noch ganz gut rüber, die AKK. Aber es ist doch mit jedem Tag schlimmer geworden, oder? Und inzwischen ist so ein Vakuum-Mensch dann. Inzwischen erodiert ja auch Angela Merkel, alles erodiert. Also es ist schon dieser grottenschlechte Zustand, von dem Friedrich Merz spricht, der ist schon da irgendwie gefühlt, oder? Auch wenn es diesem Land jetzt nicht grottenschlecht geht, um Gottes Willen, aber der Zustand der Regierung ist schon beängstigend.
Ja, es ist in der CDU setzt die SPDisierung ein, finde ich. Also wenn du bei der SPD überlegst, wer könnte denn da theoretisch so als Kanzlerkandidat aufgestellt werden oder als Parteivorsitzender, selbst da fällt einem ja schon niemand mehr ein, außer Olaf Scholz. So, und Olaf Scholz ist ja nun auch nicht das blühende Charisma. Und wenn du das bei der CDU überlegst, geht es einem ja ganz genauso. Und deswegen mit dem Söder, das glaube ich auch das erste Mal, dass so ein Bayer von der CSU beliebter ist in ganz Deutschland, dass man sich also vorstellen kann, dass der tatsächlich Kanzlerkandidat ist.
Ja, warte, Strauß wollte auch mal Kanzler werden, oder? Nee, warte, der Stoiber wollte auch mal Kanzler werden.
Der wollte auch,
Strauß wollte, nee, oder Strauß hatte, ach, das ist ja, oh Gott, das ist ja jetzt noch länger her als Udo. Udo heißt er übrigens.
Der Aufrechte.
Der Aufrechte, 12 Millionen Jahre, Udo, weil die den am Geburtstag von Udo Lindenberg gefunden haben. Deswegen haben sie ihn Udo genannt. Nee, aber wie lange ist denn Strauß her? 50 Jahre? War das auch mal ein Kanzlerkandidat? Ich weiß es nicht genau. Ich
bin mir nicht, wurde der nicht dann rausgetreten von Kohl? Oder hat der
das
Kohl
kann sein.
Mal
ja,
antreten
kann
lassen,
sein.
Weil er genau wusste, das wird nichts bei dieser Wahl? Und
das
dann
kann
anschließend
sein.
Ist er selbst, keine Ahnung.
Aber der Stoiber war es definitiv. Der ist ja damals noch gegen den Schröder angetreten,
richtig,
oder?
Richtig, genau.
Richtig.
Der war
richtig.
Kanzlerkandidat.
Richtig, richtig, genau. Ja. Wie sind wir drauf gekommen? Ach, aufrechter Gang.
Und der Söder als Gipfel der Evolution.
Mhm. Es ist verrückt. Ab Bayer wieder. Siehst du? Ab Bayer. Obwohl ganz vorne eben Friedrich Merz steht. Ganz hinten AKK. Das wird wohl nichts mehr.
Ja, also es sieht nicht so aus. Es ist vor allem, ich finde ja sehr lustig, wenn du dann den Junge Union-Vorsitzenden dann zuhörst oder auch dieser Parteitag, wie heißt das? Das heißt ja nicht Parteitag, sondern dieses Treffen der Jungen Union und wie sie dann jubeln, wenn Friedrich Merz die Bühne betritt und wenn dann Annegret Kramp-Karrenbauer kommt, wie die auch dann so, ja, wie du schon sagst, früher war es ganz klar, die Parteivorsitzende ist auch die Kanzlerkandidatin. Ganz logisch. Und jetzt fängt so an, gerade die Junge Union, ja, man müsste doch da mal gucken und wie sie so demontieren. So ganz klammheimlich, einfach mal gucken, auch da könnte noch was anderes kommen.
Siehst du? Ja. Gab es vor 30 Jahren noch nicht in der DDR.
Was denn?
Hat alles seine Ordnung.
Nee, der hat alles in Ordnung gehabt, zack, war der Nächste da und dann war gut.
Genau. Ja. Micha, hast du noch irgendwas, irgendwas Fröhliches, das war hier nicht so, jetzt haben wir uns so runtergezogen.
Hast du runtergezogen?
Nö.
Also, findest du das Schicksal der Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt so belastend für dich?
Nee. Okay, Micha, pass auf, lass uns mal zum Ende kommen, wir wollen ja heute noch ein paar Mauern einreißen und noch ein bisschen feiern.
Die Mauern in den Köpfen.
Ja, die Mauer in den Köpfen. Ich habe dich heute früh gesagt, ob du weißt, was eine Schmieche ist. Ja, 30 Jahre nach dem Mauerfall, Micha Klein, geboren in Leverkusen, ich geboren in Kuhköthen, aufgewachsen, beziehungsweise dann groß geworden in Sachsen, in Leipzig und habe den Micha gefragt, was eine Schmieche. Hast du es dir gemerkt?
Das war der Zollstock, ne?
Der Zollstock, richtig, der Zollstock. Aber du hättest es nicht gewusst.
Ich hätte es nicht gewusst.
Die Schmieche.
Aber
die
du
Schmieche.
Könntest mir jetzt mal erklären, warum beim Zollstock übrigens die Angaben immer so drauf sind, dass wenn du ihn an die Wand hältst, dass du immer... dass das auf der dicken Seite draufstehen hast, die Zahlen. Also sprich, du kannst ihn gar nicht so flach an die Wand legen, sondern die Zahlen laufen immer so, dass du den dicken Knubbel an die Wand legst. Also du weißt jetzt nicht, was ich meine, aber guck dir mal an.
Das haben sich wahrscheinlich die Bayern vor 12 Millionen Jahren schon überlegt.
Ja, und das war immer gut so und das wird nicht mehr geändert.
Aufrechter Gang. Nee, sag mal, warum ist das so?
Weiß ich nicht. Also
du weißt es auch nicht?
Ich fand das immer seltsam, aber es funktioniert, glaube ich, andersrum auch gar nicht. Aber ich stand immer vor der Wand und dachte, warum hebt der so von der Wand ab? Warum habe ich den dicken Knubbel dahin? Aber andersrum macht es, glaube ich, auch keinen Sinn. Also die Evolution hatte auch da recht.
Ja. Und wie gesagt, es ist meiner Meinung nach sehr besorgniserregend. 30 Jahre nach dem Mauerfall weiß jemand aus Leverkusen nicht, was eine Schmieche ist.
Ja, du wusstest auch nicht, was eine Klabache ist, oder?
Das stimmt allerdings,
Also wir müssen sprachlich noch sehr aneinander arbeiten.
Ja, das heißt, wir reißen jetzt Mauern ein.
Ja, also, das passt zur Klabache. Klabache ist ein altes, runtergekommenes Haus.
Siehste? Siehste? Dazu gibt es einen Kröver-Nacktarsch.
Auch sehr schön.
Ja, und dann dürfen wir allen jetzt erstmal noch einen schönen Rest von der Woche wünschen.
Das tun wir auf jeden Fall. Feiert
und
schon diese 30 Jahre.
Ja, genau. Und wir sind morgens wieder im Radio und ansonsten hören wir uns nächste Woche hier.
Das tun wir sehr gerne.
Ja, okay. Alle.
War doch dieser französische Marathon dabei.
Hallo. Micha, bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Alles Gute. Ciao.